Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Heute habe ich wieder einen Talkgast dabei. Es ist wieder Montag. Wir wollen richtig geil in die Woche starten. Und diesmal habe ich sogar einen Talkgast, den kennt ihr schon, den kennen wir schon. Der ist nämlich das zweite Mal dabei. Das letzte Mal haben wir mit ihm über Dart geredet und heute wollen wir Fußball pur, Taktik pur und vielleicht auch ein bisschen ins Trainer. In den Trainerbereich, also in den Fußballtrainerbereich reingucken. Begrüßt mit mir Jan Zeidan.
Moin, moin, Leute. Jo, da sind wir mal wieder am Start. Freue mich auf jeden Fall. Wie immer eine gute Anmoderation, großes Kompliment. Und ja, dann wollen wir mal, glaube ich, mal richtig tief und optimal taktisch starten, ne?
Ja, und da wir ja jetzt vielleicht nicht jeder so ein Jeder, der Management ist, braucht ja nicht unbedingt Ahnung von Taktik zu haben. Ordne mal ein, wie wichtig ist Taktik in deinem Traineralltag?
Ja, Taktik ist enorm wichtig. Taktik ist dahingehend sehr, sehr wichtig. Du musst den Gegner studieren, du musst auf Situationen reagieren können, du musst einer Mannschaft eine Grundordnung vermitteln können, aber natürlich auch taktische Prinzipien vermitteln können. Und dahingehend ist Taktik enorm wichtig. Aber, und das kann ich von jetzt schon sagen, ist Taktik immer nur am Ende des Tages ein Baustein für Erfolg. Aber entscheidend sind die Werte, sind die mentalen Aspekte. Und der entscheidende Punkt ist die Umsetzung dieser Strategie. Und deswegen sagt man ja auch immer locker flockig, Taktik ist wichtig, Mentalität ist wichtiger. Und das ist auch meine Meinung.
Du hast gerade schon Taktik und Strategie als Synonym verwendet. Würdest du sagen, da gibt es Unterschiede?
Ja, also es ist halt so, die Taktik ist ja, man sagt auch gerne, die Spielidee. Also eine Taktik ist erstmal, man kann den Begriff sehr variabel definieren. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass du sagst, eine Taktik ist eine Spielidee, die ein Trainer hat. Dann gibt es aber die Möglichkeit, dass du sagst, die Taktik ist die Idee oder die Strategie, die man gegen einen bestimmten Gegner wählt. Deswegen sagt man ja auch, polyvalente Mannschaften, heißt übersetzt variabel spielende Mannschaften, sind die besten Mannschaften der Welt, was auch stimmt. Dafür gibt es auch Beispiele, da werden wir, denke ich mal, auch später intensiver darauf eingehen. Und dann ist ja der Punkt, ist Taktik ja am Ende auch wichtig, dass du die taktischen Prinzipien, die eine Mannschaft braucht, um einen Gegner zu besiegen, der Mannschaft vermittelt. Deswegen ist der Begriff Taktik und Strategie relativ ähnlich, aber hat gewisse Feinheiten, die dann doch unterschiedlich sind.
Was sind denn so Spielprinzipien, die eine Mannschaft braucht?
Also meiner Meinung nach sind wichtige taktische Prinzipien, die auch gerne Spielprinzipien genannt werden, ist einmal ganz klar zum Beispiel Passwege zustellen. Das macht jede Mannschaft, ist auch mega wichtig, weil du dadurch natürlich auch die Passoption für den Gegner minimierst. Umso weniger Passoptionen er hat, umso höher ist natürlich das Risiko für die ballbesitzende Mannschaft, natürlich auch einen Fehlpass zu spielen. Das heißt, du kannst dann natürlich den Ball erobern, kannst raufrücken. Also rausrücken, kannst natürlich Druck machen, kannst dann in die Gegenbewegung kommen. Deswegen ist einmal das Thema Passwege zustellen sehr, sehr wichtig. Einwürfe zustellen ist auch sehr, sehr wichtig. Es ist auch wichtig, aktiv mit dem Ball zu sein. Ist immer so ein Kosewort oder auch so ein Fachbegriff, den sehr, sehr viele gerne verwenden und viele aber nicht, glaube ich, direkt verstehen. Weil was heißt aktiv mit dem Ball sein? Es heißt, aktiv mit dem Ball zu sein, heißt immer wieder auch spielerische Lösungen zu suchen. Und dabei ist immer wichtig, denn nicht diese Sicherheitsvariante zu wählen, oh, wir haben jetzt den Pass, wir spielen wieder zum Torhüter oder zum Innenverteidiger. Nein, das heißt mutig sein, aktiv sein, schnell im Kopf zu sein, handlungsschnell Entscheidungen zu treffen und dabei immer die bestmögliche Option zu wählen. Das heißt auch mal einen Risikopass anzuwählen, mal vielleicht einen Diagonalball rüber, vielleicht auch mal einen riskanten Außenrisspass rüber, dass man einfach immer wieder probiert, Räume zu öffnen. Das sind so erstmal so, würde ich sagen, grundlegende taktische Prinzipien. Und was natürlich auch kommt, ist aktiv gegen den Ball. Und mit aktiv gegen den Ball heißt es nicht, wir verteidigen den Raum. Nein, wir wollen aktiv, wir wollen eng in den Zweikämpfen sein, wir wollen mutig sein und wir wollen auch gegen den Ball was anbieten. Und dabei ist wichtig, dass wir gemeinsam alles machen. Und genauso mit dem Ball. Du kannst nur gemeinsam Dinge umsetzen. Wir sind nur so gut wie alle im Team. Es bringt nichts, eine One-Man-Show anzubieten. Es bringt auch nichts zu sagen, das ist unser Starspieler. Wir sind alle gleich. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir wollen gemeinsam unsere Ziele erreichen. Genauso wollen wir gemeinsam aktiv mit dem Ball und gemeinsam aktiv gegen den Ball sein.
Du hast bei aktiv mit dem Ball verschiedene Varianten, verschiedene Handlungsoptionen genannt, wie den Sicherheitspass zum Torhüter, je nachdem, wie sicher der ist, oder den Diagonalball und so weiter. Als Trainer, wie eng würdest du sagen, musst du der Mannschaft vorgeben, diese taktischen Prinzipien, und inwiefern lässt du sie selbst entscheiden? Also,
Ja. Ja,
wie.
es ist eine gute Frage. Da muss man natürlich auch sehr balanciert arbeiten. Meiner Meinung nach ist ganz, ganz wichtig, dass die taktischen Prinzipien, sie gehören zu der Spielidee dazu. Das wissen die Spieler, das muss man denen auch klar vermitteln. Und da erwarte ich auch von jedem Trainer und auch vom Trainerteam und auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, auch vom Manager und von den ganzen Verantwortlichen, dass wenn man einen Trainer holt und sagt, für die und die Spielidee haben wir dich verpflichtet, braucht er natürlich auch das Spielermaterial. Darum geht es aber nicht, dass der Trainer jeden Spieler bekommt, weil natürlich sind finanzielle Rahmenbedingungen zu erfüllen. Ein Spieler kostet natürlich auch eine hohe Ablösesumme. Das nicht, aber dass, wenn eine bestimmte Anforderung gestellt wird an den Trainer, müssen auch die Grundlagen da sein. Das ist die erste Komponente. Und wichtig, und das ist immer mein Credo, der Spieler nimmt die Position ja anders wahr. Am Ende ist er der Akteur. Und umso wichtig ist es, dass man auf Augenhöhe mit dem Spieler kommuniziert, dass man sagt, so, wie nimmst du das wahr? Wie bist du in der Situation klargekommen? War die Handlungsempfehlung gut? Deswegen, das heißt, die taktischen Prinzipien sind die Bausteine, das sind die ersten Grundlagen, wo sich ein Spieler wohlfühlen kann. Aber entscheidend ist, und deswegen sage ich immer, in dem defensiven Bereich, also gegen den Ball, so wie wir arbeiten, dass wir systematisch anlaufen, dass wir gemeinsam in der Ordnung positioniert sind, dass wir die richtigen Räume verteidigen. Da sind klare Anforderungen, da sind auch klare Spielregeln für jeden Spieler und auch da ist jeder Trainer ganz klar in der Kommunikation, auch in der Vermittlung, dass in der Arbeit gegen den Ball klare Anforderungen sind. Aber in der Arbeit mit dem Ball, in der Kreativität, in den Lösungen suchen gegen einen tiefstehenden Gegner zum Beispiel, was ja die Königsdisziplin im Fußball ist, da ist ganz klar wichtig, der Spieler muss sich gut fühlen, muss sich frei fühlen und er darf einfach drauf losspielen, das ist mein Credo. Und wenn er einen Fehler macht, dann bleibt er klar im Kopf, arbeitet mit gegen den Ball und gemeinsam holen wir uns den Ball zurück. Und da geht es nicht darum, oh, der hat einen Fehler gemacht oder der hat einen Fehler gemacht. Wir machen gemeinsam Fehler und wir lernen aus unseren Fehlern. Alles gemeinsam im Team.
Okay, jetzt folgende Situation. Du hast einen Kreativspieler, der den Ball verliert. Und sagen wir mal, du hast einen Außenverteidiger als Kreativspieler. Also ein Kreativer, der dann auch den mutigen Ball probiert, sage ich jetzt mal in diesem Fall, weil es misslingt. Welche Absicherung oder wie sorgst du für Absicherung des Spielers, dass wenn er das probiert und ich meine, der Innenverteidiger weiß ja gar nicht, was der jetzt vorhat. Also möglich, wenn sie sich gut kennen, dann kann es schon mal sein, dass der Innenverteidiger das weiß, der neben ihm steht. Kann ja aber auch sein, dass er mal was ganz Neues macht. Wäre ja auch mal nett, so eine neue Erfahrung zu machen.
Vollkommen richtig, ja.
Jetzt
Ja, ist ein gutes Beispiel. Ich glaube,
ist
das ist der entscheidende
Entschuldigung.
Punkt. Ja, genau. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und das ist, glaube ich, immer wichtig beim Coaching. Am Ende des Tages geht es immer darum, auf Augenhöhe den Spielern etwas zu vermitteln. Und dann ist es wichtig, dass wir Lösungen finden. Und eine der Lösungen ist natürlich, dass wir im Thema Restverteidigung, das heißt, Restverteidigung bedeutet, welche Spieler sind in der Konterabsicherung angeordnet. Da gibt es verschiedene Varianten. Mein Credo ist da, eine Dreierabsicherung reicht. Du hast drei Spieler nochmal auf der letzten Linie. Da geht es auch darum, wie hoch verteidigst du? Da werden wir später darauf eingehen, was Thema Anlaufhöhen, Pressingarten und solche Themen, was das alles genau bedeutet. Und an dem Beispiel ist ganz, ganz entscheidend, dass der Spieler mutig ist, dass er es probiert, dass er sich gut fühlt. Und da, wenn es ein Linksaußen ist, ist natürlich der Linksverteidiger gefordert, der natürlich den Rücken zuhalten kann, der natürlich die Situation auch antizipieren kann. Deswegen ist auch immer das, was unterschätzt wird, viel im Fußball, ist, wie krass viel Antizipation über den Erfolg entscheiden kann. Weil ein Spieler muss diese Gabe haben. Und da kann man schon sagen, ist der Unterschied zwischen erster, zweiter, dritter Liga schon enorm. Und den merkt man auch auf dem Feld. dass Spieler, die in der ersten Liga sind, sind unglaublich gut in der Antizipation von Spielsituationen. Das heißt, Linksverteidiger auf dem Niveau Champions League, Europa League oder allgemein auch erste Liga ist in der Lage zu erkennen, okay, da öffnet sich ein Raum durch die Bewegung, die er macht. Er kann ja schon aus der Bewegungsdeutung, die der Linksverteidiger macht, kann er ja schon ableiten, was der Linksaußen jetzt vorhat oder anbietet. Und dementsprechend kann der Linksverteidiger natürlich dann probieren, diesen Raum auch zu verteidigen. Oder was natürlich jetzt auch in Pandemiezeiten möglich ist, ist auch Kommunikation. Da sind die Führungsspieler gefordert. Da muss der Sechser sich seitlich anbieten und die Ordnung in dem Sinne für einen Moment vielleicht verändern. Aber er kann dadurch helfen. Und deswegen sind wir wieder beim Anfangspunkt. Wir müssen, wenn wir den Ball verlieren, uns helfen. Gemeinsam. Und wenn wir den Ball haben, wollen wir gemeinsam Lösungen finden. Und deswegen ist für mich ganz entscheidend, der Spieler soll sich wohlfühlen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns mal überlegen, diese Weltklasse-Spieler, und wenn wir jetzt mal ein Beispiel uns überlegen, vielleicht ein Dybala von Juventus oder ein Sancho von Dortmund, die leben ja davon, dass sie sich wohlfühlen, dass sie wissen, der Außenverteidiger im Rücken, der hilft denen oder der Sechser kommt seitlich. Das heißt, erst dann kann er sein Potenzial anbieten. Und meiner Meinung nach kannst du auch nur mit diesen Spielern auf dem höchsten Level kommen. Also diese kreativen Spieler sind von ihrem Charakter auch dahingehend unglaublich wichtig in einem Team, weil sie einfach kreative Impulse geben können. Und davon profitieren am Ende alle im Team.
Okay, das ist schon sehr tief. Lass uns mal anfangen, uns mal so ein Spielfeld vorzustellen. Oder folgende Überlegung will ich jetzt mal machen. Du bist Trainer, du darfst drei taktische Anweisungen geben an eine Mannschaft. Und sie soll möglichst dann gegen den Gegner gewinnen. Welche drei Anweisungen gibst du?
Ja, drei Anweisungen ist natürlich sehr kompakt und komprimiert. Das ist natürlich jetzt die Herausforderung. Aber spontan, ganz klar, der erste Punkt ist einfach eine hohe Passgeschwindigkeit. Also, das wird unterschätzt, wenn wir jetzt das Beispiel tiefstehender Gegner nehmen. Ein tiefstehender Gegner hat natürlich den Vorteil, umso niedriger deine Passgeschwindigkeit ist, umso einfacher kann er die Räume schließen und umso wenig kommst du ja auch in den nächsten Raum. Das ist ja dieses Phänomen, was man ja in vielen Matches hat, wo dann viele sagen, warum wirkt das jetzt so langsam? Das wird natürlich oft jetzt vielleicht eher in der dritten Liga gesagt. Auch da nochmal großes Kompliment. Die dritte Liga ist ein Top-Produkt, also die sollen da dranbleiben. Aber da merkt man natürlich schon zwischen erster und dritter Liga, dass das Spieltempo, die Intensität, die Duelle deutlich langsamer sind in der dritten Liga als in der ersten Liga. Und dementsprechend ist eine Anweisung eine hohe Passgeschwindigkeit, viel Bewegung ohne Ball. Da fordere ich von jedem. Wenn du den Pass spielst, biet dich an, mach tiefe Läufe. Biet dich seitlich ein, lass dich fallen, probiere eine Gegenbewegung zu machen. Und da sind auch alle Spieler gefordert. Und das weiß ich auch, dass die Spieler auch fordern, von sich selbst, sich anzubieten, dem Team zu helfen. Da sind Fußballer unglaublich gute Akteure, die das gut einschätzen können. Und dann ist der dritte Aspekt, und das ist für mich immer der entscheidende Aspekt, wir wollen risikoreich sein. Also da fordere ich nicht immer wieder nochmal quer, nochmal quer, nochmal quer, was man ja auch als tollen Ballbesitz gerne klassifizieren kann, wird immer gerne gesagt, oh, wir haben viel Ballbesitz. Aber für mich ist die Qualität entscheidend. Und da fordere ich dann von einem Spieler lieber mal einen Risikopass, mal einen diagonalen Ball oder vielleicht auch mal einen Chipball zwischen die Linien. Auch mit dem Risiko, dass wir vielleicht dass der Gegner in eine Gegenbewegung kommt, dass wir vielleicht relativ offen in der Raumpositionierung sind. Aber lieber das, dass ein Spieler merkt, okay, er kann Fehler machen, er wird unterstützt, er kann daraus lernen. Und diese drei taktischen Anweisungen wären meiner Meinung nach prädestiniert, um gegen den Gegner hoffentlich auch zu gewinnen. Und wir werden auch gewinnen. Das können wir mutig formulieren.
Ja, wenn wir schon mutig spielen, dann müssen wir auch mutig formulieren, ne?
Vollkommen richtig. Gut übersetzt. Genau, richtig.
Und jetzt gehen wir mal noch mal ein bisschen weiter. Sagen wir mal, du hast Trainingszeit. Sagen wir, du hast eine Einheit mit der Mannschaft. Was trainierst du?
Das ist eine gute Frage. Ich wusste, dass so eine Frage kommen wird. Die guten alten Fragen zum Thema Trainingseinheit. Eine ist natürlich sehr, sehr wenig. Also,
Ach so,
ich
und ich muss
glaube,
dir
ganz
jetzt
ehrlich.
sagen, du hast nur 90 Minuten, keine Minute mehr. Das muss man ja bei dir dazu sagen, weil du machst sonst daraus eine 5-Stunden-Einheit mit
Ja,
Regenerationspause
das
dazwischen.
ist eine ganz lustige Anekdote. Meine Trainingsphilosophie ist sehr zeitintensiv. Man muss aber natürlich auch sagen, damit die Spielidee, die mir natürlich im Kopf schwebt, auch funktioniert, müssen wir natürlich auch viel im physischen und im athletischen Bereich. Also da gehen schöne Grüße an alle guten Athletiktrainer und an alle guten Fitnesstrainer, die wir hier im Lande haben, die da auch viel dazu beitragen, dass das auch möglich ist. Dementsprechend eine Einheit. Erster Punkt. Erstmal die Mannschaft fragen, was habt ihr drauf? Was habt ihr, man muss natürlich erstmal bewerten, was hat die Kaderqualität drauf, sag ich mal, wie ist der Kader zusammengestellt worden? Da muss man natürlich auch auf den Manager vertrauen, mit dem man dann die Ehre hat zu arbeiten, dass er da auch ein bisschen was erzählen kann. Und ich sage, ja, wir haben da jetzt mal so einen Kader und dann weiß ich auch nicht. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Dementsprechend erstmal Kader bewerten, mit den Spielern im engen Austausch Lösungen finden. Auch ganz, ganz wichtig ist auch eine sehr variable Kommunikation, dass man den Spieler auch probiert, dahingehend zu motivieren, einfach offen und ehrlich zu sagen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und wo glaubt der Spieler, wo können wir hin? Das wären die ersten Fragen. Daraus resultierend kann man ja bewerten, ist die eigene Spielidee möglich? Und wenn ich merke, die Spielidee ist mit dem Kader, mit der vielleicht auch mentalen Konstitution, die aktuell gegeben ist, ist nicht möglich, dann ist meine Aufgabe als Trainer, Modifikationen zu finden, Anpassungen zu finden und nicht zu sagen, och, wir Trainer, wir sind die Größten, wir machen da unsere Theorie. Nein, am Ende sind wir im gleichen Boot. Der Spieler braucht den Trainer. Ohne Trainer kann ein Spieler nicht auf dem höchsten Level kommen. Genauso braucht der Trainer die Spieler, weil sie müssen es umsetzen. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, eine kompakte Trainingseinheit. Also jetzt Beispiel wäre, dass wir vielleicht erstmal überlegen, welche Grundordnung wollen wir spielen? Welche Grundordnung haben die drauf? Wichtig ist, und ich kann mir auch vorstellen, dass das sicherlich auch eine Frage sein kann, ist, wo viele immer da den Unterschied nicht verstehen zwischen einer Grundordnung, einer Formation und einem Spielsystem. Ist auch sehr, sehr komplex, kann ich ja mal kurz erklären. Eine Grundordnung ist einfach nur eine Anordnung von Spielern in einer Position. Also die Standardgrundordnung, die europäisch gerade oder auch weltweit kann man sicherlich auch, ist keine steile These formulieren, ist das 4-2-3-1. Was heißt das?
Ah, ich glaube, du bist ein bisschen schon in der Vergangenheit drin. Mittlerweile sind da auch noch ein paar neue Systeme
Ja, gut, es geht natürlich das
hinzugekommen.
trendige 3-5-2 und 3-4-3. Ja, klar, Meister. Und dann gegen den Ball eine Fünferkette. Ich wusste, dass du das sagen wirst. Da hast du auch vollkommen recht. Das ist eine vollkommen logische Konsequenz, die du schließt. Das ist auch
Aber
richtig.
bleiben wir
Ist,
mal beim 4-2-3-1 und ich wollte dich jetzt nicht so da
genau.
unterbrechen.
Ja, alles gut, alles, alles legitim. Du bist ja hier der Master. Also, wir haben hier das 4-2-3-1. Das heißt, wir haben die Grundordnung 4-2-3-1. Das ist erstmal die Grundordnung. Die Formation ist fließend. Die Formation ist fließend. Die ändert sich im Spiel, in bestimmten Situationen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel der Mannschaft vermitteln, und das könnte auch ein Trainingsschwerpunkt in der Trainingseinheit sein, ist, dass wir in den Halbräumen, klingt jetzt kompliziert, aber kann ich einfach erklären, Halbräume sind immer Räume zwischen zwei Spielern. Also Beispiel, wenn ein Gegner zum Beispiel ein 4-4-2 spielt, entstehen ja zwischen den zwei Sechsern, da ist ein Halbraum. Genauso aber zwischen dem Sechser und dem rechten Mittelfeldspieler ist ein Halbraum und zwischen dem linken Mittelfeldspieler und dem anderen Sechser ist ein Halbraum. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen die Halbräume dort gut verteidigen, aber wir verteidigen sie fließend im 4-4-2, heißt das dann für den Zehner, zack, 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 er muss schnell in die Ordnung, er muss sich auf Höhe des Stürmers positionieren, weil erst dann können wir die Halbräume verteidigen. Heißt fließender Vorgang, 4-4-2, Formation. Ein Spielsystem ist meiner Meinung nach ein Begriff, der schwierig zu deuten, weil ein Spielsystem ist am Ende jetzt einfach nur meiner Meinung nach ein schlauerer Begriff für Grundordnung, weil ein Spielsystem ist meiner Meinung nach nicht tief genug, dass wir daraus irgendwelche Resultate ziehen können. Um nochmal zum Beispiel zur Trainingseinheit zu kommen, wäre das ein Beispiel, dass wir sagen, okay, wir wollen die Halbräume verteidigen, weil wir das Gefühl haben, dass da die Vereine jetzt Beispiel erste Liga sehr, sehr gut reinkombinieren, sich da gut reinbewegen, dass wir da einfach präsent sein wollen. Heißt, die Mannschaft bekommt als ersten Handlungsstrang 4-4-2, fließender Vorgang, Formation, aus dem 4-2-3-1 mit Ball kommen wir ins 4-4-2 in die Formation. Das wäre ein Thema. Zweites Thema, die guten alten Standards. Das ist ja, merken wir, haben wir ja bei der WM 2014 gesehen, ist ja Frankreich vorangegangen mit ihren, glaube ich, fünf oder sieben, ich glaube, fünf Standardtoren, die sie da gemacht haben, von acht, glaube ich, acht oder neun Toren in der Gruppenphase. Also wirklich unglaublich, was sie da angeboten haben mit ihren Standardvarianten. Natürlich ist das auch ein Thema zu überlegen, wie können wir mit eigenen offensiven Standards zum Erfolg kommen, wenn wir merken, die Mannschaft ist vielleicht spielerisch nicht so gut aufgestellt, kommt eher über die Mentalität, kommt eher über die Zweikampfbereitschaft, dass wir dann vielleicht sagen, okay, wir müssen vielleicht auch in den offensiven Standards was anbieten. Das ist eine Möglichkeit. Und dann ganz klar entscheiden, welche Pressinglinie, welche Pressingart, Beispiel, dass wir sagen, okay, hat die Mannschaft eher Konditionen oder Fähigkeiten eher für ein Angriffspressing? Was heißt Angriffspressing? Angriffspressing bedeutet, du verteidigst hoch, die Mannschaft steht hoch und du probierst den Gegner so früh wie möglich mit hohem Druck zu verwirren, Chaos zu machen. Das heißt, dass der Gegner Risikopässe spielen muss, weil er den Ball unkontrolliert lang spielt. Das heißt, dadurch erhöhst du das Risiko beim Gegner, dass er Fehlpässe produziert und du kannst natürlich dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, den Ball relativ nah am gegnerischen Tor zu bekommen, kannst dadurch dann relativ schnell und vertikal tief reinspielen und kannst natürlich dann auch enorm Druck ausüben und relativ mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tor erzielen. Das ist die eine Möglichkeit. Was ist aber dafür wichtig? Eine Mannschaft, die ein unglaubliches Tempo hat, da reden wir von einer hohen Sprintgeschwindigkeit, von einer hohen Maximalgeschwindigkeit. Das merken wir ja aktuell zum Beispiel bei den Bundesliga-Daten. Da gibt es ja viele Spieler in der zweiten Liga, die Wahnsinns-Maximalgeschwindigkeit haben. So ein Spieler wie zum Beispiel Holtmann, ein überragender Sprinter oder auch meiner Meinung nach ein überragender Sprinter in der ersten Liga, zum Beispiel ein Spieler wie Thuram, der unglaublich viel Speed hat. Mit den Spielern kannst du natürlich auch so ein Angriffspressing anbieten, ne? Weil die natürlich in der Lage sind, relativ schnell auch zurückzuarbeiten und auch Druck auf den Ball auszuüben. Oder finde ich auch einer der besten Sprinter, die es gibt, ist natürlich auch Serge Gnabry. Ist ein überragender Sprinter. Also, glaube ich, den kennt jeder, ist ein Weltklasse-Fußballer. Und das sind so Spieler, die haben einen unglaublichen Speed. Natürlich auch Davis oder Coman, da kann man von Bayern witzigerweise sehr viele Spieler aufzählen. Und da, wenn du solche Spieler hast, kannst du natürlich sagen, klar, dann können wir hohes Angriffspressing anbieten. Wiederum kann es aber sein, dass du merkst, okay, die Spieler haben vielleicht nicht dieses Potenzial, vielleicht nicht diese Sprintmöglichkeiten, vielleicht auch nicht die konditionellen Voraussetzungen, dass du vielleicht sagst, vielleicht eher ein Mittelfeldpressing bietet sich hier an. Dann heißt es, dass du ab der Mittellinie erst anläufst, dass du den Gegner erst da beschäftigst, dass du probierst, aus einer guten Raumdeckung in die Balleroberung zu kommen. Das ist so das sogenannte Mittelfeldpressing. Dann gibt es aber das Mittelfeldpressing natürlich modifiziert, davon bin ich ein großer Fan. Es ist das aktive Mittelfeldpressing, was gar nicht so viele Vereine spielen, aber da gehen Props an die Vereine, die es machen. Dazu gehören Vereine wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, die das sehr, sehr gut machen. Manchester City, die es diese Saison unter Pep Guardiola überragend machen. Und ganz klar auch Eintracht Frankfurt, die überragende Mittelfeldpressing zupacken. Im aktiven, ganz, ganz wichtig, im aktiven Mittelfeldpressing zupacken und somit den Gegner beschäftigen und dadurch die Sicherheit haben. Sie bieten gar nicht so viel Raum an, sind trotzdem aber aktiver, als wenn sie nur in einem Abwehrpressing, die sogenannte tiefstehende Variante, spielen können. Und wenn wir das alles beantworten, so können wir dann die Trainingseinheit gestalten. Dass wir probieren dann aus den Ableitungen mit dem Team, die richtigen Lösungen zu finden. Und dann, das ist auch für mich ein entscheidender Punkt, ist an den Tugenden arbeiten. Fußball ist ein Sport, der so geil über die Tugenden gewonnen werden kann. Da reden wir von Zweikampfbereitschaft, von mentaler Physis, von der Gier, gewinnen zu wollen. Warum? Fragen mich immer viele, warum wird Bayern immer Meister? Bayern wird Meister, weil sie, klar, natürlich können wir sagen, sie haben den besten Kader. Klar, sie haben das meiste Geld. Wird einfach gesagt. Nein, Leute, sie haben die größte maximale Bereitschaft, jeden Tag am Limit zu arbeiten. Da wird nicht gesagt, machen wir mal eine Einheit, machen wir mal Pause oder machen wir mal gemütlich. Da wird geackert, da wird gearbeitet. Und jeder Spieler weiß, er muss liefern. Nach dem Motto, mir san mir. Und deswegen ist Bayern, finde ich, das Paradebeispiel für überragende Gier, erfolgreich sein zu wollen.
Das war schon mal ein langes, gutes Statement.
Gerne.
Aber gehen wir noch mal rein. Ich sag mal, wir nehmen mal das Abwehrpressing, ja? Welche Vorteile hat das Abwehrpressing gegenüber dem Angriffspressing? Weil wenn ich mir das so angucke, Angriffspressing, da bin ich schnell da, ich kann schnell den Abschluss suchen. Wenn ich ein Abwehrpressing mache, muss ich ja erstmal die schöne Packing Rate rausholen und den Ball tragen.
Ja, ist ein vollkommen nachvollziehbarer Punkt, den du ansprichst. Man muss natürlich sagen, Abwehrpressing, da würde ich gerne auch das an einem Beispiel erklären, was dann veranschaulicher ist für alle. Das perfekte Beispiel für meiner Meinung nach, Da kann man sicherlich diskutieren. Das beste Abwehrpressing, was es jemals meiner Meinung nach gab oder auch gibt, ist ganz klar Atletico Madrid. Da müssen wir Diego Simeone dahingehend loben, der natürlich auch ein unglaublich motivierender Coach ist. Also ich glaube, wenn ich als Spieler der Diego Simeone an der Seitenlinie höre, jetzt natürlich in Pandemiezeiten umso mehr, da kriege ich natürlich auch Respekt und denke mir, da acker ich nochmal lieber 3, 4 Mal mehr, als wenn da ein Trainer ist, der irgendwie eher tiefenentspannt an der Seitenlinie steht, als kleine Anekdote. Also Beispiel Abwehrpress, welche Vorteile hast du? Es ist relativ einfach zu trainieren, also aus der tiefstehenden Ordnung. Das heißt, Abwehrpressing bedeutet, dass du erst dann zupackst, wenn der Gegner auf Höhe 16er, vielleicht Höhe, sagen wir mal 20 Meter Raum, probiert zu kombinieren. Es ist für den Gegner dahingehend schwer, die Räume sind zu, Passwege sind eng, Passtiefe ist eigentlich kaum möglich. Das heißt, du forderst den Gegner ab, dass er eine unglaubliche kreative Spielidee hat. Das heißt, A, er braucht Spieler, die Lösungen erkennen. Er braucht B, ganz, ganz kleine, enorme Handlungsschnelligkeit. Das heißt, wenn sich eine minimale Lücke öffnet, muss der Spieler in diesen Raum reinpassen. Daraus resultiert, dass der Spieler diesen Raum durch einen perfekten Laufweg öffnet. Deswegen reden wir auch von öffnenden Laufwegen in diesem Beispiel. Dementsprechend macht das Atletico Madrid, wir haben es schon oft erlebt, in der Champions League, den Gegnern sehr, sehr schwer, weil der Gegner hat viel Ballbesitz, bemüht sich da ab, muss immer wieder Lücken finden, muss immer wieder den Gegner bewegen. Aber das ist der Punkt. Atletico bewegst du kaum. Das heißt, sie müssen auch vom Läuferischen her gar nicht viel investieren. Wiederum musst du beim Angriffspressing eine unglaubliche Tiefenstaffelung haben. Das heißt, die vier Verteidiger, wenn du im Beispiel jetzt in einem 4-2-3-1 verteidigen möchtest oder im 4-4-2, da gibt es ja viele Möglichkeiten, oder im 4-3-3, bietest du natürlich dem Gegner unglaublich viel Raum hinterm Rücken. Das heißt, du brauchst eine unglaublich gute Tiefenstaffelung. Das heißt, die Tiefenstaffelung bedeutet, das ist die Distanz zwischen dem Torhüter und der letzten Reihe. Und wenn die zu groß ist, kann der Gegner mit jedem gut getimten Flugball oder auch mal mit einem langen Ball, vielleicht auch mit einem Chipball seitlich, diesen Raum öffnen und nutzen und läuft in den meisten Fällen relativ dann frei auf das Tor, wenn du als Mannschaft für dich entscheidest, im Angriffspressing zu agieren. Das hast du im Abwehrpressing nicht, weil du bietest halt dahingehend wenig Raum. Halbräume sind gut zu verteidigen, du kannst die Wege gut schließen. Du musst teilweise, die Stürmer müssen weite Wege machen, weil zum Beispiel bei Simeone ist es so, dass sie am 4-4-2 gegen den Ball agieren. Da sind die Stürmer, große Props an die Stürmer, die ackern da echt fleißig, die müssen die Wege natürlich zurück machen, weil sie natürlich dann die ersten Verteidiger in dem Sinne sind. Und dementsprechend, das sind halt die Vorteile vom Abwehrpressing. Ein Vorteil natürlich vom Angriffspressing ist natürlich, der Gegner ist gestresst. Und wir wissen alle, umso höher der Stress ist, umso höher der Druck ist, umso mehr entstehen Fehler. Und beim Abwehrpressing hast du natürlich dann für dich selbst den Vorteil als Mannschaft, die das macht, dass du natürlich relativ weniger Stress für dich selbst hast. Und im Angriffspressing hast du selbst ja auch viel Stress. Also du sorgst für Stress beim Gegner, aber dass die Abläufe da einwandfrei funktionieren, weil wir kennen es oft, wir haben es oft erlebt, der eine, sagen wir mal, der linke Mittelfeldspieler rückt vor, der Linksverteidiger steht auf einmal mittig, weil er vielleicht dachte, wir könnten ja jetzt den Ball vielleicht erobern und er könnte aufbauen. Heißt, wir bieten auf der linken Seite enorm viel Raum an. Und wenn dann so ein Speedy Gonzales, sag ich mal, à la Coman vorbeischaut, der ist da einmal durch und sagt Danke und macht das Tor. Wenn er trifft natürlich, aber das macht er auch. Und dementsprechend, das sind halt diese Abwägungen, die man machen muss. Deswegen ist meine Meinung, und das glaube ich, ist für mich der entscheidende Punkt, ist, eine Mannschaft muss polyvalent sein. Das heißt, eine Mannschaft muss im Angriffspressing gut sein, da gut gecoacht werden, im Mittelfeldpressing, im aktiven Mittelfeldpressing. Und ich würde gerne noch eine Pressingart noch hinzufügen. Das ist klar, das Abwehrpressing. Und es ist nochmal das 1 gegen 1. Es ist keine direkte Pressingart, aber es ist auch eine Möglichkeit, den Gegner zu beschäftigen. Und da kann ich ja vielleicht nochmal zwei Beispiele nennen, die meiner Meinung nach am effektivsten sind. Das ist natürlich, was viele machen, ist 1 gegen 1 auf dem ganzen Feld. Da, das macht zum Beispiel Augsburg sehr, sehr gerne. Ist ein Verein, der sehr viel im 1 gegen 1 agiert. Was heißt 1 gegen 1? Jeder Spieler hat eine feste Zuordnung. Mann gegen Mann auf dem Feld. Problem ist, wenn der eine, sag ich mal, vielleicht nicht wach genug ist in dem Moment, hat natürlich die Mannschaft im Ballbesitz natürlich dadurch auch Raum, den sie bespielen können. Und dann gibt es meiner Meinung nach die effektivere, wenn wir das so sagen, oder vielleicht die strategisch cleverere Variante, ist zum Beispiel das 1 gegen 1 in der Linie. Heißt übersetzt, du probierst Linien zu verteidigen. Du probierst als Mannschaft in der Zuordnung Linien zu verteidigen. Du hast dadurch den Vorteil, dass du relativ einfache Laufwege hast gegen den Ball und dadurch immer relativ gut in der Raumpositionierung bist und du kannst relativ gut Zugriff haben. Und ich glaube, wenn man diese Pressingarten der Mannschaft vermittelt, und da muss ich ehrlich sagen, dafür brauchst du Zeit, bekommt Trainer leider nicht, muss man ehrlich gestehen, heutzutage leider nicht mehr so viel. Dementsprechend muss man es probieren, so schnell wie möglich der Mannschaft zu vermitteln, in diesen Varianten zu arbeiten und sehr variabel zu sein.
Gehen wir mal nochmal auf Augsburg und das 1 gegen 1 auf das ganze Feld ein. Folgende Lösungsmöglichkeit ist dann ja relativ schnell gegeben. Ich spiele mit, sagen wir, falscher 9 und mache dann Positionswechsel. Wenn ich mit falscher 9 spiele, müsste ja der Innenverteidiger rauslaufen, weil er mitgeht
Ja, genau, ja,
und
vollkommen
dann
richtig. Das
könnte
ist
ich über die
das
Flügel
Problem.
rein.
Genau, also diese Systematik, dieses 1 gegen 1, Mann gegen Mann auf dem ganzen Feld, von der Anordnung her, funktioniert nur dann, wenn du davon ausgehst, und das klingt jetzt ein bisschen unsympathisch, aber wenn du davon ausgehst, der Verein, der Gegner ist so limitiert, die sind gar nicht in der Lage, diese Positionswechsel fließend hinzubekommen. Oder sie kommen gar nicht in diese Räume aus ihrem Ballbesitzspiel. Dann kann man vielleicht die Variante, wie meiner Meinung nach ist diese Variante gar nicht so sinnvoll, weil du hast ja schon ein Beispiel genannt. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Du musst ja teilweise so viel diese Anordnung trainiert haben, dass der Spieler wie auswendig gelernt, sag ich mal, genau immer weiß, wie er in der Zuordnung richtig positioniert steht, weil wir reden ja von Winkeln. Das heißt, wenn der Spieler ein Meter teilweise zu seitlich steht, kann der Gegner ja schon dadurch einen Raum bespielen. Und ja, dementsprechend bin ich der Meinung, ja, das ist strategisch nicht so clever ist. Und dementsprechend glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach sehr variabel ist. Und glaube ich, was viel, viel wichtiger ist, und da sind wir wieder bei den Tugenden. Das sind alles am Ende taktische Grundlagen und Feinheiten und Elemente und Ideen. Aber wichtig ist immer, mit welcher Intensität die Mannschaft das vorlebt. Und da sind alle gefordert, von Manager, Trainer und Spieler.
Robert Kraus freut sich.
Ja, genau. Also, wenn du das
Nein.
Beispiel, wenn ich da kurz was dazu sagen kann, da gehen auch schöne Grüße an Kollege Kraus. Ist meiner Meinung nach ein überragender Trainer. Also, ist für mich einer der besten Trainer, die wir hier im Lande haben, aus zwei Gründen. Und er hat es ja auch gesagt in seiner PK, um nochmal kurz zu erwähnen, worum es da ging. Es ging ja darum, ich glaube, einer der Journalisten war es, der ihn gefragt hat, Herr Kraus, das war wohl nichts, ne? Der Matchplan war ja nicht zu erkennen. Hat er gesagt, das kann man so deuten, so, ist legitim. Aber der Matchplan, den gibt es ja. Nur die Mannschaft hat es nicht umgesetzt. Und dann hat er ja da probiert es ja auch zu erklären mit der diametral, glaube ich, abkippenden Doppel-Sechs, mit dem 3-4-2-1, was daraus ein 4-3-3 werden kann, wenn der Linksverteidiger seitlich auf vertikaler Höhe in die Ordnung reinkommt. Und da merkt man, ein Matchplan, auch nochmal ein Punkt, was natürlich für Trainer enorm wichtig ist, aber da muss ich das ganz klar sagen. Und das finde ich auch schade in der Berichterstattung heutzutage. Es ist ja nicht nur die Leistung des Trainers. Um Gottes Willen, der Trainer macht ja nicht alles. Der Trainer ist wichtig, ist natürlich Repräsentant des Vereins und probiert natürlich auch medial auch Ruhe auszustrahlen und kommunikativ auf Themen einzugehen. Aber es ist das Trainerteam. Es sind die Co-Trainer. Es sind die Spielanalysten. Es sind die Experten, die im Staff sind. Und da ist meine Meinung immer auf Augenhöhe, gemeinschaftlich Lösungen finden. Und dementsprechend jetzt beim Beispiel von Klaus war es halt so, dass wir hier an dem Beispiel ja merken. Der Matchplan oder die Taktik oder die Spielprinzipien sind alle schön und gut. Aber die Mannschaft muss es mit Intensität und da meine ich mit voller Bereitschaft. Und das merkst du einfach bei Bayern München oder das merkst du auch bei City. Was City zum Beispiel jetzt im Champions League-Spiel, kleine Anekdote gegen Gladbach, da ein Pressing-Verhalten an den Tag gelegt hat. Das ist, finde ich, Paradebeispiele von Bayern und City. Das ist Pressing, das ist Druck machen, gemeinsam. Da merkst du, jeder Spieler weiß ganz genau, was er macht. Warum? Weil sie auch viel trainieren. Kann auch daran liegen, umso mehr du trainierst, umso einfacher ist es natürlich dann auch für die Mannschaft, die Abläufe anzubieten.
Oha, jetzt hast du mir aber eine Steilvorlage gegeben. Du hast gerade gesagt, je mehr du trainierst, desto mehr kannst du anbieten. Jetzt ist meine Frage. Sagen wir mal, du hast einen limitierteren Kader, aus welchen Gründen auch immer. Wie viel Unterschied kannst du über Motivation und Taktik machen? Also wie viel kannst du da rausholen?
Ja, sehr, sehr viel. Also bei dem Beispiel jetzt kannst du sehr, sehr viel machen. Also es ist ja auch so, was viele auch unterschätzen, Taktik ist ja auch viel dieses, es ist ja auch so, dass Spieler sich wohlfühlen wollen. Das habe ich, glaube ich, jetzt öfters auch erwähnt. Ich kann ja auch nochmal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet. Wann fühlt sich ein Spieler wohl? Ein Spieler fühlt sich dahingehend wohl, wenn er merkt, er bekommt Handlungsempfehlungen. Aber darum geht es in dem ersten Moment gar nicht um die Handlungsempfehlungen, die er selbst macht, sondern die ihn in dem Spiel erwarten. Das heißt, es ist wichtig, dass du den Gegner auch studierst, dass du überlegst, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen vom Gegner. Und dann daraus resultierend musst du Lösungen finden, wie wir den Gegner besiegen können und mit welcher Strategie oder mit welcher Idee wir das machen wollen. Und deswegen kannst du über Taktik und Motivation unglaublich viel machen. Aber, und das ist für mich viel, viel entscheidender, du kannst am Ende nur erfolgreich sein, wenn erstens alle an diesem Plan glauben. Und damit meine ich nicht dieses Glaube, wir werden jetzt damit Titel gewinnen, sondern diesen Plan fühlen. Klingt jetzt ein bisschen metaphorisch, aber das fühlst du als Spieler. Du fühlst als Spieler, ob der Trainer erstens authentisch ist. Das ist meiner Meinung nach mega wichtig. Das merkst du als Spieler. Wichtig ist, dass der Spieler auch auf Augenhöhe kommuniziert, was ich auch schon oft erwähnt habe, weil am Ende probieren ja alle gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten. Dritter Aspekt ist, dass du auch probierst, dass die Spieler auch mal was erzählen dürfen. Und da fordere ich von dem Spieler auch mal vielleicht einen Vortrag zu machen, vielleicht zu sagen, okay, so und so Trainer haben wir den Gegner erwartet. Oder auch, was meiner Meinung nach unterschätzt wird, der beste Ansprechpartner für einen Trainer ist der Torhüter. Der sieht das Spiel richtig gut. Der hat die beste Sicht. Der hat alles, was ein Trainer braucht. Er kann auf bestimmte Inhalte eingehen. Er kann vielleicht nochmal Feinheiten erkennen. Dementsprechend, meiner Meinung nach, ist es sehr, sehr wichtig, dass du auf einen Torhüter hörst, dass du mit ihm im engen Austausch bist, natürlich auch dann mit dem Torwarttrainerteam, und dass wir alle gemeinsam probieren, die Lösung zu finden.
Würdest du den Torwarttrainer, nur mal so eine spannende Idee, würdest du den hinter den Torwart mal setzen? Also so als Beispiel, du könntest dir ja den Platz freilassen direkt hinter dem Torwart im
Ja.
Stadion und dann da
Ja.
den hinsetzen.
100%. Ich
Machen
weiß
das
jetzt
schon
nicht, wie es
welche?
aktuell gemacht wird, aber das ist ein Top-Einwand. Ja.
Dann hast du aber das Problem, dass du die Kommunikation nicht hast, wenn du wechseln musst.
Gut, okay, genau, das ist jetzt der Nachteil, der entstehen könnte, aber ich glaube, rein vom Gedankengang her wäre es unglaublich gut, weil ein Torwarttrainer natürlich genau weiß, wie fühlt sich der Torhüter in dem Moment, wie nimmt er Situation wahr. Man merkt es ja auch schon so, wenn man jetzt die besten Torhüter, die wir jetzt so im Lande haben, klar, Manuel Neuer, ein überragender Torhüter. Ich glaube, jedem ist auch klar, ein Top-Torhüter gibt es natürlich auch beim VfL Bochum, zum Beispiel natürlich Manuel Riemann, ist ein überragender Torhüter. Ich
Der fährt
glaube,
zur EM.
genau, wollte ich gerade sagen, du hast es ja den Platz bei der EM auf jeden Fall angeboten. Ich glaube, er würde sich sehr freuen. Ich glaube nur, es ist ein bisschen unrealistisch. Und finde ich auch, ein überragender Torhüter ist, wenn wir jetzt probieren, die drei Ligen, meine erste, zweite Liga, für mich auch ein Drittliga-Torhüter, der überragend ist, zum Beispiel Brinkies vom FSV Zwickau. Ich glaube, der sagt jetzt nicht jedem etwas, ist auch vollkommen legitim, aber deswegen vielleicht auch meine
Schaut
Empfehlung,
mal
auch sich mal
rein,
dritte
guckt euch
Liga.
das mal an, das
Genau.
mal, der macht Spaß.
Weil was macht diese drei Torhüter so einzigartig? Manuel Neuer steht sehr, sehr weit aus dem Tor, hat eine unglaubliche Führungspersönlichkeit. Das ist einfach, die Spieler wissen einfach das, was er sagt. Das ist logisch, das klingt nachvollziehbar. Und er ist immer, und das finde ich entscheidend, führen heißt auf Augenhöhe führen. Nicht der irgendwie jetzt jemanden kritisieren und sagen, oh, das war jetzt nicht gut, sondern immer mit vollem Respekt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, und auch in Riemann zum Beispiel beim VfL Bochum, das ist einfach eine Rakete, der Typ, weil der einfach Stimmung macht. Der macht einfach Stimmung. Die Spieler wissen ganz genau, der macht jetzt mal eine Ansage. Und dann haben wir hier auch mal zu parieren und dann wollen wir jetzt hier auch mal die Räume besser verteidigen, weil das kann sonst noch hier lange so weitergehen, dass er uns hier anschreibt. Und genauso macht es ein Brinkies, der überragend emotional seine Mannschaft coacht, der gute Tipps macht. Und was alle drei gemeinsam so erfolgreich macht, ist ihre geradlinige Kommunikation. Also sie sind sehr, sehr direkt, sie sind sehr, sehr ehrlich und sie probieren ganz, ganz klar die Mannschaft zu motivieren, zu pushen und auch inhaltlich gut vorzubereiten auf bestimmte Situationen. Für mich aktuell die drei besten Torhüter in Deutschland. Ich würde sogar so weit gehen, vielleicht global gesehen, gehören sie vielleicht zu den Top 10 auf dieser Erde.
Ja, das sind schon gute Torhüter, kann ich bestätigen. Jetzt, wenn wir gerade mal beim Torwart anfangen, da hört man so immer, wird gerne gesprochen über eine Achse. Wie wichtig ist taktisch eine Achse und was ist das eigentlich?
Ja, taktische Achse ist ein sehr wichtiger inhaltlicher Bereich, den jeder Trainer ja forcieren will, ja optimieren will. Und dementsprechend ist es halt so, dass man sich überlegen muss, wer sind hier eigentlich die Führungsspieler? Und überlegen muss, auf welchen Positionen sind sie? Meiner Meinung nach sind die wichtigsten Führungsspieler, jetzt nicht falsch verstehen, alle 11 sind wichtig, nur gemeinsam können wir erfolgreich sein. Aber wer sind vielleicht die entscheidenden Spieler? Und da ist ganz klar, der Torhüter haben wir jetzt auch am Beispiel erwähnt, wie wichtig die eine Mannschaft coachen können. Sogar teilweise aus meiner Sicht, manchmal vielleicht sogar besser als der Trainer. Klingt absurd, ist aber so gemeint, weil ein Torhüter überragende Räume erkennt. Es ist auch so, dass ein Torhüter auch Situationen vorher erkennt als vielleicht sogar manche Trainer, weil sie einfach so krass diese Abläufe in sich haben. Und Torhüter sind einfach eine Marke für sich. Das sind einfach, man sagt ja nicht ohne Grund, Torhüter sind Raketen, weil das sind einfach, das sind Typen. Wenn man ja sagt, das sind so Charaktere, die kann man ja auch gar nicht so gut jetzt beschreiben, weil die sind einfach direkt offen, ehrlich, die sind frei Schnauze und machen da auch gute Ansagen. Und deswegen glaube ich, Torhüter, klar der Sechser, weil der Sechser das Spiel vor sich hat. Also er kann Räume vor sich gut interpretieren und kann auch vielleicht auch gewisse Spielzüge deuten.
Würdest du dann auch sagen, dass der Sechser dann zwischen die Innenverteidiger kippt?
Ja, also
Also
beim Spielaufbau meiner Meinung nach gibt es ja auch verschiedene Varianten. Können wir ja auch vielleicht nochmal kurz darauf eingehen. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, einen breiten Spielaufbau zu wählen. Das ist dann so, dass du dann sagst, die zwei Innenverteidiger, also der rechte, der linke Innenverteidiger, probieren sehr weit auseinander zu stehen. In dem Sinne probiert dann der Sechser Art Quarterback-Prinzip, sagt man, er sich dazwischen zu fallen, um dann den Spielvortrag zu ermöglichen, um dann den nächsten Spielzug anzubieten. Meiner Meinung nach ist das eine Variante, viel, viel entscheidender ist eigentlich eher die Variante zu schauen, was ist für den Spieler am besten. So. Und es gibt verschiedene Arten von Sechser, können wir vielleicht auch nochmal kurz darauf eingehen. Es gibt zum Beispiel einen Sechser, meiner Meinung nach eine Art Stratege. Wer ist zum Beispiel ein richtig guter Sechser, der mir jetzt gerade einfällt, da würde ich ganz klar sagen, ist zum Beispiel Fandrich von Erzgebirge Aue. Top-Sechser, Stratege, weiß immer wieder, wie er sich bewegt, wie er sich anbietet. Auch, was er sehr, sehr gut macht, ist auch immer das seitliche Bewegungsverhalten, sagt man. Sprich, er kann dadurch auch Spieler binden und kann dadurch immer wieder Tiefe anbieten, ohne dass er viel macht. Es ist nur die seitliche Position in diesem Spielaufbau. Und deswegen glaube ich, sollte man sich da gar nicht so engmaschig überlegen, sondern sehr variabel denken. Also vom breiten Spielaufbau, vom engen, vom seitlichen. Vielleicht auch mal einen sehr unkonventionellen Spielaufbau ist einfach mal, dass man einfach mal nur über den Torhüter aufbaut. Dass man sagt, wir stehen alle hoch und der Torhüter macht mal vielleicht einen richtig geilen Flugball. Und dann haben wir ja drei Beispiele genannt, wie zum Beispiel Neuer, Riemann und Brinkis, die das überragend machen, diesen geilen, getimten, langen Ball seitlich rüber, der so geil kommt, dass eigentlich jeder Spieler dann sagt, Gott sei Dank sind das meine Teammates, weil jetzt geht es uns gut, weil wir kommen in die nächste Position. Und dementsprechend Sechser sehr, sehr wichtig, Innenverteidiger sehr, sehr wichtig, weil sie natürlich auch eine Mannschaft auch nochmal coachen können, dann der Torhüter. Und meiner Meinung nach, das wird sehr, sehr unterschätzt, der Stürmer. Weil der Stürmer einfach ein Malocher vorne ist. Das ist ein Arbeiter. Probiert immer wieder Druck auf den Ball zu bekommen, probiert immer wieder Innenverteidiger zu binden, vielleicht auch durch eine Gegenbewegung auch Räume zu schaffen. Dementsprechend brauchst du auch einen Stürmer, der schon auch gut Ansagen macht, der einfach motivierend auf die Mannschaft einwirken kann. Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Spieler, aus der man eine Achse bauen kann und die meiner Meinung nach auch führen sollen. Da ist dann auch jeder Trainer gefordert, denen auch die Führungsmacht zu geben, zu sagen, ihr seid jetzt wichtig. Übernimmt Verantwortung, seid offen, seid respektvoll und probiert Lösungen anzubieten. Und dann, glaube ich, ist man auf einem guten Weg.
würdest du einen Stürmer tauschen, wenn er dir nicht die Führungsqualitäten bringt? Also würdest
Nein,
du
nein, 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 nein. Ist eine gute Frage. Nein. Ein Stürmer muss am Ende des Tages, sage ich immer, und ich war früher selbst auch Stürmer, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Schöne Grüße an Gideon. Wir beide waren immer 4-4-2, also die Malocher vorne in der Box. Wir mussten halt immer ackern, wie unser Trainer meinte, immer wieder, kommt, Jungs, nochmal, nochmal. Also wir mussten die Meter machen. Und klar waren wir auch schon Führungspersönlichkeiten jetzt bei uns in unserem Team, aber unser Trainer hätte auch andere aufgestellt, weil die Voraussetzung, die du als Stürmer haben musst, ist einfach immer wieder die Meter machen, Räume öffnen, Tiefe anbieten und ich glaube auch einfach Zweikämpfe gewinnen, Zeichen setzen, die Mannschaft wachrütteln. Ich glaube, da ist es gar nicht wichtig, dass der Stürmer kommunikativ die Mannschaft wachrüttelt, sondern einfach durch seine Körpersprache, durch seine Präsenz. Weil die meisten Stürmer, das ist ja auch mal so ein Phänomen, sind die. Welche Stürmertypen sind jetzt eigentlich die besseren? Sind es jetzt eher diese wendigen, diese kleinen, diese flexiblen, diese, sag ich mal so, wie Deutschland ja angefangen hat mit Mario Götze-Prinzip, diese Art Stürmer? Oder sind es eher diese Tanks, diese Sturmtanks? Da fällt mir jetzt als prädestiniertes Beispiel Herrn Haaland ein, der gute alte Erling. Das ist einfach eine Maschine, der Stürmer. So, jetzt können wir sagen, ist jetzt der Haaland besser oder der Götze? Und da sage ich, entscheidend sind, dass beide gut arbeiten gegen den Ball. Dass beide für die Mannschaft arbeiten, dass sie Räume öffnen und dass sie Tiefe anbieten.
Das
Und was
klingt.
man auch sagen muss, es hängt ja auch davon ab, wie du dein spielerisches Konzept aufbaust. Wenn du mit einem Götze vorne in der Box spielst, oder Beispiel jetzt wie beim HSV zum Beispiel mit Winsheimer oder Wood, die meiner Meinung nach überragende Stürmer sind, aber da kannst du keine langen Bälle spielen. Da verstehe ich dir nicht, dass wir da lange Bälle spielen, sondern muss der Job sein, und da sind Trainerteam und Mannschaften alle gefordert, da spielerische Lösungen zu finden. Das heißt, wir wollen flach kombinieren, wir wollen Pässe in die Schnittstelle machen, wir wollen tiefe Pässe anbieten, wir wollen vielleicht auch mal, dass wir viele Positionswechsel machen, dass mal vielleicht nicht immer die gleichen Spieler in der Box präsent sind. Und wenn du mit dem Erling spielst, hast du den Vorteil, das ist ein Sprinter, den kannst du tief anspielen, der kann sich mit dem Rücken zum Tor gut präsent zeigen und der hat eine gute Physis, der ist schnell, der ist kopfballstark und das Entscheidende ist, das ist eine Pressingmaschine. Das heißt, du hast natürlich mit Haaland enorm viele Varianten, die du als Trainer bekommst. Deswegen glaube ich, kann sich jeder Trainer wertschätzen, mit so einem Spieler arbeiten zu dürfen, weil er natürlich viele Möglichkeiten hat. Genauso bieten aber Götze, Winsheimer und Wood unglaublich viele Möglichkeiten an, weil du unglaublich variabel im Spielaufbau sein kannst und unglaublich viele Gegenbewegungen machen kannst. Und man muss natürlich sagen, der Vorteil ist natürlich, wenn du beide Stürmertypen hast, und da sind alle Manager gefordert, das glaube ich, weißt du selbst auch, den Kader auch so zu bauen, dass du natürlich auch verschiedene Stürmervarianten hast. Weil ich glaube, das Phänomen, was wir alle erleben, ist, wir haben irgendwie gefühlt, irgendwie immer die ähnlichen Stürmertypen und wundern uns da, dass wir keine Lösung haben gegen tiefstehende Gegner. Und das kann nicht sein. Da brauchen wir verschiedene Varianten.
Aber gehen wir noch mal kurz auf HSV ein. Da hast du gesagt, wenn du mit Bobby Wood spielst, dann solltest du keine langen Bälle spielen. Bobby Wood und Winsheimer. Und
Ja, ich glaube.
wo ich jetzt drauf hinaus will, normalerweise spielen sie ja mit Terodde, wenn der
Ja.
nicht gerade infiziert ist oder was weiß ich, wenn er halt da ist. Oder sie wollten mit Hinterseher spielen, den ich ähnlich einschätze wie Terodde, der
Ja,
jetzt
also
nicht
sind
mehr da
beide
ist.
sind einfach
So.
gute Strafraumstürmer beide,
Ja,
ja.
eben. Und jetzt haben wir vorhin, sind wir, jetzt ist eine schöne Schleife, haben wir darüber geredet, dass ein Spieler mutig entscheiden soll und selbst entscheiden soll, aber du kriegst ja irgendwann auch die Abläufe rein.
Klar,
Wie
100%. Ja.
machst du das dann als Trainer? Also taktisch kannst du dem Spieler ja erzählen, mach das mal so, so, so und so. Und für dieses eine Spiel, wo jetzt Terodde nicht da ist, mach mal genau das Gegenteil. Wie kriegst du das in die Spieler rein? Das funktioniert doch nicht. Also, du kannst es dir taktisch auf dem Reißbrett schön ausmalen, à la Kraus oder wer das noch alles macht,
Ja,
aber
vollkommen richtig. Das ist ja die, genau, das ist ja die
ehrlich.
Komplexität, die dadurch entsteht. Und da bin ich der Meinung, das können nur die Vereine bewerten. Das muss jeder Verein mit seiner Marke bewerten, für welche Fußball-DNA der Verein stehen will. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und meiner Meinung nach ist unabhängig von der Spielidee entscheidend, dass eine Mannschaft variabel ist. Weil ich glaube, wenn du Anfang der Saison sagst, so Leute, wir haben die und die Varianten, wenn wir zum Beispiel eher mit dem Strafraumstürmer agieren, wir haben die und die Varianten und das auch im Training vermittelst, das ist ja der entscheidende Punkt, der Lerneffekt. Kommt er dann über das Training für die Spieler? Und wenn du das von vornherein machst und da im engen Austausch bist, kann das eigentlich gar nicht entstehen, weil du vorbeugst, weil du sagst, okay, wir sind variabel aufgestellt in unserer Spielidee und probieren in verschiedenen Varianten in Richtung Strafraum zu kommen, also in die Box reinzukommen durch ein gutes Kombinationsspiel. Heißt für Winsheimer Wood in dem Beispiel, es ist dann gar kein Thema, weil sie wissen, okay, wir haben im Training diese variablen Lösungen bekommen, Gegenbewegung, Tiefe anbieten, vielleicht auch mal auch ein Side-to-Step, also sprich, dass man sich mal seitlicher vom Gegenspieler wegbewegt, also vom Deckungsschatten weg. Nochmal kurz erklärt, was ist der Deckungsschatten? Ist immer der Raum, den Verteidiger hinter sich anbietet, dass man da nahe der Absetzlinie sich mal ein bisschen bewegt. Da sind ja die Stürmer sehr variabel und auch gut aufgestellt. Das sind Möglichkeiten. Und wenn du das variabel in dein Trainingsprogramm integrierst, dann musst du eigentlich dann gar nicht in die Situation kommen, dass es dann nochmal, oh, jetzt haben wir jetzt eine andere Variante, so und so. Weil dann ist klar, dann ist es für die Mannschaft nicht verständlich genug und dann ist auch dann fühlt sich die Mannschaft auch nicht wohl. Jetzt bei dem Beispiel muss man sagen, Terodde ist halt wirklich ein unglaublich guter Strafraumstürmer. Für mich einer der besten, die es in den letzten Jahren der zweiten Liga gab. Da ist natürlich klar, dass du als Verein sagst, wir wollen viele Flanken in die Box reinbekommen, wir wollen eine gute Besetzung in der Box haben und ich glaube, es ist klar, dass wir viele lange Bälle spielen. Was ich meinte, Witzheimer und Wood, die kannst du lang anspielen. Nur, es ist halt für die Gegenspieler und wir reden da von Hühn in der zweiten Liga, von Zweikampf. Unglaublich guten Verteidigern. Für die ist das ein einfaches Spiel. Wenn wir da als Beispiel jetzt Top-Innenverteidiger, wenn wir jetzt da zum Beispiel von Paderborn uns den Hühnemeier, den mal bewerten, das ist, wie der Name schon sagt, das ist ein Hühne. Das ist einfach ein zweikampfstarker Verteidiger. Und wenn wir dann noch wenn wir dann noch einen anderen Innenverteidiger mit einbeziehen, wie zum Beispiel, finde ich es auch ein Überrang der Innenverteidiger, zum Beispiel von Sandhausen. Zum Beispiel der Nauber oder der Zierhoff oder da können wir noch viele mit einbeziehen oder von Aue. Das ist, glaube ich, das ist eigentlich der Prototyp Innenverteidiger zweite Liga, ist eigentlich Ballas. So als Beispiel, wenn wir jetzt so ein paar Beispiele genannt haben. Und das sind Innenverteidiger mit Physis. Und der sagt sich natürlich, ja, vielen Dank. Dann spielt man ruhig ein paar lange Bälle, weil der kann den einfach verteidigen. Der springt einmal hoch mit seiner Physis und mit seiner physischen Voraussetzung. Und da können Wood und Winsheimer nicht viel machen. Dahingehend gemeint. Es ist halt dann nicht sinnvoll für die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Du kannst es ja spielen. Aber es ist doch klar, wenn du den Ball flach spielst, und jetzt natürlich auch ein guter Endverteidiger, der sehr physisch ist, der sehr, sehr, ne, sehr robust ist. Ich glaube, den kennt auch viele, weil er, glaube ich, sein erstes Spiel im DFB-Pokal gemacht hat, ist zum Beispiel Kotscher. Einer der vielleicht interessantesten Innenverteidiger oder Upamecano sind beide sehr ähnlich von ihrer Art, sehr schnell, sehr präsent in ihrer Physis, sind sehr, sehr gut im Zweikampfverhalten, kopfballstark. Und für diese sind die Situationen dann relativ einfach zu verteidigen. Auf der anderen Seite, wenn die zum Beispiel das Problem bekommen, oh, die werden flach angespielt, die können sich drehen, die können sich wenden, die können dribbeln, dann ist es für die, weil sie einen anderen Körperschwerpunkt haben, eine ganz andere Übersetzung haben, deutlich schwieriger, diese Zweikämpfe zu gewinnen, als wenn die beiden Beispiele Wood und Winsheimer über lange Bälle angespielt werden.
Mir ging es eigentlich nur darum, wie du es als Trainer dann aus der Mannschaft, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ein langer Ball beim HSV kommt meinetwegen von Leibold. So, er hat vor sich den immer den gleichen, der hat neben sich immer den gleichen, der hat hinter sich den gleichen Keeper, der hat auch, wenn er den halt, den Achter, der ist auch noch der gleiche. Das sind ja alles die gleichen. Das heißt, im Prinzip habe ich doch das Gefühl, gar nicht, ob jetzt Wood spielt oder ob Terodde spielt. Und wie
Ja,
man das dann hinbekommt.
das ist vollkommen richtig. Also auf der Ebene hast du vollkommen recht. Da ist halt dann wichtig, dass du als Trainer kommunikativ bist, dass du mit der Mannschaft da neue Reizpunkte setzt. Weil zum Beispiel könnte ich mir jetzt ein spontanes Beispiel vorstellen. Du kannst natürlich als Trainer sagen, wisst ihr was, Jungs? Terodde ist heute nicht am Start, aufgrund seiner Covid-19-Infektion. Das tut uns mega leid. Erste Ebene, wir wollen für ihn gewinnen. Ist immer eine Floskel, aber davon halte ich viel. Wenn du diese Metapher sagst, wir wollen für ihn gewinnen, ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, du kannst natürlich auch sagen, weißt du was? Wir probieren einfach mal ganz anders zu trainieren. Wir probieren einfach mal ganz anders zu trainieren, indem wir mal sagen, wisst ihr was? Bereitet mal einen Vortrag vor, Jungs, zu dem Gegner, wo ihr erstmal seine Schwächen, seine Stärken seht. Wie verteidigen die eigentlich? Was sind die Stärken der Verteidiger von denen? Vom Rechtsverteidiger, vom Linksverteidiger, vom Sechser, von den beiden im Innenblock, also von den beiden Innenverteidigern. Probiert das mal herauszufiltern. Und dann werden wir gemeinsam eine geile Strategie finden. Und wo wir dann sagen, ihr Spieler seid mit in der Strategieauswahl dabei, weil dann hast du zwei Ebenen. Du hast die erste metaphorische Ebene, sag ich mal, wir gewinnen für Terodde. Also für Simon, ne? Sie duzen sich ja. Aber jetzt in unserem Beispiel, klar, sie gewinnen für Terodde. Das pusht dir enorm, das schweißt zusammen. Das ist die erste Ebene. Und wenn du dann sagst, ey Jungs, ihr könnt mit einer Strategie arbeiten, wir vertrauen euch und wir setzen uns gemeinsam auf Augenhöhe hin und probieren im Diskurs deine Lösung zu finden. Das macht Bock. Dann sagt dir der Spieler, mir ist doch scheißegal, ob das jetzt automatisiert ist oder ob das so oder so ist, sondern der Spieler sagt, für den Trainer gebe ich alles. Und das ist auch ein Punkt, was viele unterschätzen. Wenn ein Spieler merkt, der Trainer ist ehrlich, authentisch und für mich noch viel wichtiger, er ist kommunikativ variabel und er passt sich der Situation für den Spieler in dem Moment an und geht auf den Spieler ein. Und dann ist es wichtig, der Spieler ist Mensch. Ich verstehe jeden, der sagt, oh, Fußballer müssen eine Top-Leistung anbieten. Ein Trainer muss eine Top-Leistung anbieten. Ein Manager muss eine Top-Leistung anbieten. Die verdienen ja alle viel Geld. Ist auch vollkommen legitim. Na klar, da müssen sich alle in dem System glücklich schätzen, auch Spieler, dass man so
Weil
viel
ich bin
Geld
immer noch froh,
bekommt.
wenn die Manager nicht immer perfekte Leistung anbieten, dann habe ich noch ein bisschen was für meine Kuriositäten-Specials.
Ja gut, das stimmt, da sind wir uns einig. Klar, die Kuriositäten, denkt daran, einschalten, Freunde und Mädels, habt Spaß, die sind gut, da kriegt ihr immer gute Laune. Auch passend zur Pandemiezeit, also dann ist man wieder top motiviert. Und dementsprechend, du hast vollkommen recht, aber worauf ich hinaus will, ist ja, der Punkt ist, dass du einfach als Spieler merkst, okay, der Trainer ist real. Ist ja auch immer so ein Begriff. Und dementsprechend, glaube ich, ist das einfach sehr, sehr wichtig. Und man muss natürlich auch sagen, wenn wir uns jetzt auch nochmal ein Beispiel wählen, Christian Streich, SC Freiburg. Das ist einfach das Beispiel für Kontinuität. Und da muss ich auch noch sagen, ein Beispiel, was ich sehr, sehr gerne mag, ist natürlich auch der FC Heidenheim, ne? Mit Frank Schmidt natürlich. Ja, also ein Top-Trainer, beide Top-Trainer, die halt einfach schon richtig lange Vertrauen bekommen vom ganzen Verein. Und das spürt ein Spieler. Ein Spieler fühlt sich dann ja auch wohl, merkt, okay, da ist ein Trainer, der ist ansprechbar, der ist volksnah, sag ich mal. Also ist auch bodenständig. Und natürlich, das kommt natürlich auch dazu, sie können halt auch in Ruhe arbeiten, weil der Verein voll und ganz bei den Trainern, wie beim Beispiel Frank Schmidt und Christian Streich, Heidenheim, Freiburg. Ich finde auch noch ein anderes Beispiel, war auch noch zur Zeit auch Thorsten Lieberknecht bei Eintracht Braunschweig, der ja auch eine lange Ära geprägt hat. Das sind halt für mich Beispiele, wo du merkst, Kontinuität ist so, so wichtig, weil dadurch kann ein Spieler sein Leistungspotenzial anbieten. Und dementsprechend glaube ich, wenn du den Spielern sagst, ihr seid jetzt einer Strategie mit involviert, ihr dürft ran, Vortrag, genießt es, habt Spaß, geht ja nicht alles richtig zu machen, aber probiert euch da kreativ auszuleben, dann hast du diese Fragen gelöst.
Perfekt. Hast du Bock auf ein kleines Spiel? Kurze
Ja.
Frage, kurze Antwort in Form von einem Entweder-Oder.
Oh ja, das ist immer tricky. Gerne, machen wir.
Ballbesitz oder schnelles Vertikalspiel?
Schnelles Vertikalspiel.
Auf jeden Gegner individuelle Taktik einstudieren oder nicht an den Gegner anpassen?
Boah, also die Frage, da muss ich ein bisschen was erzählen dazu, weil das ist auch so eine Frage, die viele einen fragen, dahingehend, weil das Thema ist ja immer, es gibt ja immer diesen Satz, der Gegner soll sich nach uns richten, was ja erstmal eine gute These ist. Jetzt sagen aber andere, nee. Der Gegner ist ja wichtig, weil ich meine, die Frage ist ja, wenn du gegen Bayern München spielst. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, Bayern München soll sich nach uns richten. Ja, dann kriegst du einen auf die Mütze. Und dann kriegst du von den guten alten Reportern die Frage, ja, was war denn da los, Meister? Was ist denn los mit dem Team, Trainer, Manager? Was habt ihr da gemacht? Ja, da kannst du natürlich dann sagen, ja, wir haben unsere Spielidee natürlich super gemacht. Wir sind hoch angelaufen, haben geil gespielt, geile Pässe. Wir hatten viele Torchancen. Dementsprechend glaube ich, es ist ein Mix aus beidem. Also wenn es möglich ist, würde ich sagen, eine Mischung aus beidem.
Okay, ich versuche die Frage nochmal kurz anders zu formulieren. Eher
Okay, ja, vielleicht so, ja.
Freiburg trainieren oder eher Bayern trainieren?
Freiburg.
Also da würdest du dann gegen Bayern die individuelle Taktik wählen.
Ja.
Okay. Dann Daten oder Auge?
Nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden.
Daten oder Auge? Also fokussierst du dich wie sehr fokussierst du dich auf Daten
Ach
beispielsweise
so, ach so, ich habe gerade
oder in
verstanden
dein Auge?
auf Darts. Ich habe verstanden, auf Dart war gerade kurz verwirrt, weil ich wusste jetzt nicht, dass wir beim Dart sind. Ach so, ja, nee, vollkommen richtig. Da habt ihr auch Auch da nochmal Props, schöne Grüße an Dennis. Also habt ihr auch Top-Interview gemacht zu dem Thema. Also kann ich jedem nur empfehlen, wer bei dem Thema nochmal sich ein bisschen reinfuchsen will. Da habt ihr das echt gut aufbearbeitet. Da ist ganz, ganz wichtig, du brauchst eine Balance. Also ist ja auch das Thema, fragen mich auch viele, ja, Statistiken jetzt. Also sagen wir jetzt mal XY-Beispiel. Ja, sagen wir jetzt mal das Spiel am Wochenende HSV Heidenheim. Ich habe da jetzt keine Statistiken vor Augen, aber jetzt rein vom Gefühl her, HSV hat viel mehr Ballbesitz. Jetzt könnte man ja sagen, oh, sie sind dominant, sie beherrschen den Gegner. Meine Theorie ist was ganz anderes. Die Qualität des Ballbesitzes ist entscheidend. Und die ist in meiner Meinung nach in keiner der Statistiken da aktuell. Das kann sich sicherlich ändern, die Jahre. Ich würde mich darüber sehr freuen, wenn wir Statistiken bekommen, wo wir genau bekommen, wie viel Prozent Ballbesitz wir in welchen Räumen haben. Also sprich, haben wir sie in den Halbräumen, haben wir sie eher in den zwischen den Linien, haben wir sie eher im eigenen Raum, haben wir sie in der Box. Das sind ja entscheidende Faktoren, Qualitätsfaktoren, womit du dann entscheiden kannst, was sagt dir der Ballbesitz. Deswegen bin ich der Meinung, Statistiken kann man sich schon mal bewertend anschauen, aber ich glaube, sie sind gar nicht so wichtig, sondern entscheidender ist meiner Meinung nach ganz klar das eigene Auge und die eigene Wahrnehmung und auch da wieder die Wahrnehmung der Spieler. Wie haben Sie das eigene Match wahrgenommen? Ich will nur mal einen Punkt mit einbeziehen, was jeder Trainer auch machen sollte, ist mit den Spielern. Es gibt ja immer dieses Prozedere, dieses, wir machen jetzt mal eine Videoanalyse mit den Spielern. Wir erzählen ihnen dann den ganzen Tag, was wir da alles falsch gemacht haben. Ist meiner Meinung nach gar nicht clever, sondern cleverer ist, dass du den Spielern sagst, Jungs, gönnt euch alle mal das Spiel nochmal und seid offen und ehrlich. Jeder schreibt einen Reflexionsbogen. Den werten wir dann gemeinsam aus und an daraus resultierend kommen unsere nächsten Steps für die Trainingswoche. Weil du die zwei Vorteile hast. Du hast den ersten Vorteil, der Spieler hat das Gefühl, er wird mit einbezogen, also er hat Mitspracherecht. Und der zweite Punkt ist, du bekommst ja viel mehr Lerneffekte daraus, weil du viel mehr Wahrnehmung hast und kannst dadurch viel tiefer in die Materie eingehen und mehr Lösungsvarianten bekommen.
Okay, jetzt habe ich mal einen Dreier.
Oh, jetzt wird's spannend. Ja,
Angriffspressing,
jetzt wird's kurvig.
Pressing oder Abwehrpressing?
Ich,
Was
äh, hm?
favorisierst du von den drei Pressingarten? Angriff, Mittelfeld, Abwehr? Geht nur um deine persönliche Meinung.
Angriff.
Okay.
Auch nochmal eine schöne Floskel. Angriff ist ja auch die beste Verteidigung, sagen viele Fußballexperten. Das stimmt dahingehend, wenn du es geordnet machst. Ne? Also was ich halt meine, du musst. Die Abläufe müssen halt fürs Team klar sein und da muss jeder auf der Position auch wissen, welche Anforderungen hat er in den jeweiligen Räumen.
Okay, dann vorletzter. Echter Neuner oder falscher Neuner? Wen stellst du auf?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich kann das auch kurz an Beispielen sagen, wer meiner Meinung nach zu den besten falschen Neunern aktuell, wenn wir jetzt erste und zweite Liga bewerten. Da haben wir zum Beispiel, den kennen wahrscheinlich auch noch viele aus der ersten Liga, klar, Zoller ist ein überragender, meiner Meinung nach falscher Neuner, der unglaublich wendig ist. Dann hast du aber wenn wir beim gleichen Verein bleiben, natürlich mit Ganvola, einen unglaublich physisch athletischen, überragenden Sprinter in der Box. Und wenn wir dann noch ein anderes Beispiel, wir hatten ja gerade den HSV, natürlich dann die Frage eher Terodde oder dann eher Winsheimer oder auch da nochmal Props an viele Nachwuchsspieler beim HSV. Da gibt es auch ein paar Talente. Würde ich dem HSV auch mal empfehlen, vielleicht auch mal einen Kvartengue aufzustellen. Der könnte auch mal den Stürmer machen. Ich glaube, der würde sich auch sehr darüber freuen. Deswegen, also ich glaube wirklich,
Doppelspitze.
ja, Doppelspitze. Die beste Lösung. Ja.
Okay, das
Ja,
habe ich
das
dir
hast du gut
angeboten.
antizipiert. Da sind wir ja schon. Du antizipierst die Antworten. Das sollten dann auch die Spieler mit dem Training lernen. Ja, beide Antworten. Ich meine, ein anderes Beispiel ist ja auch Manchester City. Das ist ja auch das Pep Guardiola ist ja erfolgreich geworden mit seiner falschen Neun, mit Lionel Messi bei Barca. Wenn wir jetzt aber interessanterweise bei City mal das bewerten, spielt er, ja, er hat zum Beispiel gegen Gladbach, werden viele auch gesehen haben, zum Beispiel im Hin- und Rückspiel sehr variabel gespielt haben. Da haben sie ja mit einer falschen Neun, also der hat eher Mahrez zum Beispiel oder auch mal ein Sterling im Hinspiel mal dann die falsche Neun gemacht. Gündogan ist ja auch immer wieder dann in die Position gekommen. Auch mal ein Foden, auch mal ein De Bruyne. Dementsprechend macht das Guardiola sehr variabel. Aber der Witz ist, Guardiola war sehr, sehr erfolgreich mit City, als er mit Gabriel Jesus gespielt hat. Wenn wir überlegen, jetzt diese Aufholjagd, die sie gestartet haben, war immer mit Gabriel Jesus im Sturm. ist auch ein überragender Stürmer. Dementsprechend, ich glaube, Guardiola, wenn man ihm die Frage stellen würde, würde er sagen: Si, 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 Senor, kein Problem. Aber gewinnen ist besser, deswegen machen wir Doppelspitze. So.
Okay.
Props gehen
Und
auf jeden
jetzt,
Fall an Guardiola.
das
Sehr
letzte ist
guter
wieder ein
Trainer.
Dreier-Ding. Standards im Raum, Zone oder in Manndeckung verteidigen?
Zone, ganz klar Zone. Ganz klar Zone.
Ja, das waren dann die schon. Also eine Frage hatte ich noch, eine kurze Idee. Weiß nicht, was du davon hältst, aber gerade wenn dieses City-Spiel, also das Champions League-Spiel,
Ja.
Gladbach gegen City oder andersrum, ist mir egal, ob Hin- und Rück- oder Rückspiel.
Ja, die haben ja beide im gleichen Stadion gespielt. Das hast du ja auch
Ja,
schon in
also.
einem deiner Videos kritisch beäugt oder
Ja.
bewertet.
Worauf ich hinaus wollte, war, die EM
Ja.
steht an. Gündogan als Linksverteidiger aufstellen. Was
Gündogan
hältst du
als
davon?
Linksverteidiger aufstellen.
Ja.
Die Idee jetzt.
Ja, spontan.
Ja, also als spontane Idee. Also ich glaube wirklich, dass Gündogan so intelligent ist und auch so eine enorme Spielintelligenz, was ja auch eine hohe Anforderung ist, die Spieler im Laufe ihrer Karriere auch immer weiter trainieren müssen und auch vom Trainer vermittelt bekommen, ist meiner Meinung nach möglich. Also ich glaube daran, dass Gündogan mit einem guten Training, mit einer guten Expertise vom Coach, vielleicht auch, dass man mal gemeinsam die Räume bewertet, welche Räume entstehen im Ballbesitz. Welche Räume entstehen gegen den Ball? Wie ist dann auch das Gegenpressing-Verhalten? Wollte ich auch noch mal kurz erklären. Fragen die sich ja auch viele, was ist Pressing, was ist Gegenpressing? Wird immer gerne erwähnt. Pressing ist immer der Moment, sag ich. Der Moment, also das Momentum, wenn der Gegner den Ball hat. Das heißt, du willst mit dem Pressing so schnell wie möglich in einem bestimmten Raum, den du definierst, den Ball erobern. Gegenpressing heißt, du bist selbst im eigenen Ballbesitz. Verlierst den Ball durch den guten Gegnerdruck, durch vielleicht eine ungenaue Ballannahme. Da gibt es ja viele Faktoren. Man sagt ja auch, Fußball ist nicht ohne Grund ein komplexer Sport, weil man ja gefühlt eigentlich nur Fehler macht. Aber man muss trotzdem klar im Kopf bleiben und sagen, ja, jetzt der nächste Pass wird wieder funktionieren. Und diese Bereitschaft hat Gündogan auf jeden Fall. Dementsprechend, glaube ich, kann er sich da schnell adaptieren auf der Position. Und genau, und Gegenpressing heißt dann, wenn du im eigenen Ballbesitz den Ball verlierst, den Ball halt Post wenden. Da gibt es dann auch verschiedene Mechanismen. Ein Beispiel ist dann zum Beispiel aus der direkten Deckung, also sprich, du hast dann 2 gegen 1 auf der Seite, dass du dann daraus resultierend schnell den Ball bekommen willst. Dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen kein postwendendes Gegenpressing, sondern wir wollen uns erstmal fallen lassen, wie denn in die sogenannte Ordnung zu kommen, um dadurch den Gegner kommen zu lassen. Also da hast du auch viele Möglichkeiten. Dementsprechend bin ich der Meinung, Gündogan hat es drauf. Und vielleicht ist es ja die Lösung für die EM. Man weiß ja nicht. Yogi könnte es sich ja nochmal anhören im Interview und vielleicht daraus lernen und sagen, ganz ehrlich, wir überraschen den Gegner. Und Gündogan macht den Linksverteidiger.
Wie bin ich darauf gekommen? Im Prinzip ja, Gündogan hat auf der 6 oder auf der 8 gespielt bei City. Aber wenn man genau hingeguckt hat, war er ständig links hinten die ganze Zeit, hat da gechillt und plötzlich hat er dann so ähnlich wie Guerrero das auch macht, diesen Weg nach innen gesucht und dann Doppelpack, glaube ich, war das, ne? Einen Doppelpack
Ja.
gemacht. Und da dachte ich so,
Ja, das hast du sehr gut
wenn du von
interpretiert.
dahin
Also dagegen.
kommst,
Props an dich auf jeden Fall,
geil.
dass du das so gut taktisch bewertet hast. Also großen Respekt. Also da freut sich, glaube ich, jeder Manager, der auch dahingehend was dazulernen kann. Das werden auch viele Manager und viele Trainer auch wahrgenommen haben, das Match. Da hast du auch vollkommen recht. Es hat Gündogan überrannt gemacht. Es hat aber auch 2 Gründe. Man muss natürlich auch sagen, dass Gladbach natürlich über die Seite natürlich von der Ordnung heraus natürlich auch die Schwierigkeit hat, dass sie natürlich die Seiten schwer verteidigen können, weil sie im 4-2-3-1 gespielt haben. Im 4-2-3-1 ist halt natürlich das Problem, dass du relativ viel seitlichen Raum anbietest. Das hat Guardiola halt gnadenlos erkannt in seiner Voranalyse mit seinem Trainerteam, meiner Meinung nach. Hat dann erahnt, okay, was können wir machen? Gündogan seitlicher positionieren. Weil du kannst dann natürlich Gündogan auch schwierig verteidigen. Du hast natürlich dann nur 2 Möglichkeiten. Du kannst natürlich deine Ordnung verlassen und sagen, okay, wir machen jetzt nicht 4-2-3-1, sondern wir machen mal 4-3-3, lenken den Gegner. Dass dadurch Gündogan relativ nur Flugbälle nach außen machen kann oder Chipbälle machen kann. Dadurch hast du aber das Problem, dass du dann ja die Zone seitlich wieder ihm anbietest, in den Zwischenräumen. Das heißt, er kann dann einfach einen Außenrisspass machen und Gündogan ist so talentiert, dass er den sogar so getimt macht, dass dann City trotzdem mit Speed und mit Tempo auf die Kette zulaufen kann. Und dann können wir viel erwarten, aber dann ist es auf dem Level und auf dem Niveau, wo City gerade unterwegs ist, kaum zu verteidigen. Und deswegen muss ich auch sagen, hat mir bei der Berichterstattung auch nicht gefallen, dass irgendwie jetzt das ein Weltenunterschied war zwischen den zwei Vereinen. Für mich hat es einfach nur eine Sache gezeigt, wie krass das Leistungslevel in Nuancen, in Details zu erkennen ist in der Champions League. Und es spricht wiederum für die Qualität in diesem Wettbewerb. Und dann kann man natürlich sagen, oh, Gladbach war jetzt chancenlos. Meiner Meinung nach hat Gladbach überragend in ihrer Art und Weise, wie sie ja auch die Saison meiner Meinung nach sehr, sehr gut performt, auch wenn es nicht so erfolgreich ist wie in der letzten Saison, haben sie gute Momente gehabt. Ich meine, ein Verein, der nach 0-2 Rückstand gegen die beste Mannschaft für mich aktuell Bayern München da zurückkommt mit der Art und Weise, mit der Balldominanz. Das ist schon eine Mannschaft, die was drauf hat. Und Champions League Achtelfinale, glaube ich, da sind wir uns einig. Das kriegst du ja nicht geschenkt. Das musst du dir hart erarbeiten. Und das haben sie top gemacht, die Spieler. Und dementsprechend nochmal so, nochmal meine Wahrnehmung zu dem Spiel, dass City einfach aktuell, wir werden es auch in einem Spiel gegen Dortmund jetzt im Viertelfinale auch merken, aktuell nicht zu bezwingen ist. Und die einzige Mannschaft, die sie bezwingen kann, ist aktuell Bayern München. Und Dortmund wird sie nur bezwingen. Und das kann ich Dortmund auch nur empfehlen, wenn sie unglaublich gut verteidigen. Und da heißt es halt nicht tief zu verteidigen, sondern unnormal aktiv in diesem Mittelfeld pressen, weil ich glaube, nur in diesen Räumen, in diesem Bereich kannst du City packen. Und das musst du unglaublich gut trainieren. Du musst es schaffen, dass Erling eine unglaublich Möglichkeiten bekommt, immer wieder diese tiefe Läufe. Weil ich glaube, das ist halt vielleicht das, was Gladbach fehlt, so ein Erling Haaland, der diese unglaubliche Wucht vorne in der Box oder auch wenn er die Bälle mit dem Rücken zum Tor nochmal festmachen kann, sich nochmal drehen kann, vielleicht nochmal einen langen Ball gut weiterleiten kann. Ich glaube, das hat gefehlt und das hat City einfach gnadenlos ausgenutzt. Man muss auch sagen, wenn man sich die Chancenqualität anschaut, jetzt im Rückspiel hatte Gladbach, glaube ich, meiner Meinung nach drei, vier richtig gute Chancen, City fünf und City macht sie halt, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Also das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, was ich auch immer den Teams vermittle oder auch jedem, der mich fragt, auch immer erkläre, man muss sich das ganze Match anschauen. Es reicht nicht nur diese Parameter Ballbesitz, Zweikampfquote, Laufleistung. Das sind alles gute Parameter, die man sich mal anschauen kann. Aber entscheidend sind die Parameter, wie waren wir in der Ordnung? Wie waren wir in den Räumen? Wie haben wir die Räume kontrolliert? Wie waren wir im Positionsspiel? Auch nochmal kurz vielleicht nochmal erwähnt, was bedeutet Positionsspiel, wird auch immer gerne erwähnt. Positionsspiel heißt immer die Interpretation der Position eines Spielers. Damit ist nicht gemeint der ganzen Mannschaft, sondern die einzelne Position. Wie interpretiert der Linksverteidiger seine Rolle? Bewegt er sich eher seitlich? Ist er im Spielaufbau eher als Sechser präsent? Macht er eher die Linie zu? Probiert er sich eher immer auf Außen anzubieten? Das ist immer bei Positionsspiel gefragt. Aber da muss man natürlich auch sagen, dass viel auch vom Trainer vorgegeben ist. Das heißt, man kann den Spieler nicht immer kritisieren, manchmal aber schon. Es ist halt so ein Mix aus beidem. Es ist immer, wenn man verliert, hat die Performance vom Trainer nicht 100% gestimmt, vom Spieler nicht gestimmt, auch vom Manager, auch von den Mitarbeitern im Verein und auch vom Aufsichtsrat. Also am Ende des Tages von allen.
Und den
Müssen sich
Fans
dann alle
nicht zu vergessen.
hinterfragen. Wie bitte?
Und den Fans nicht zu vergessen.
Die Fans sind natürlich auch gefordert, sich immer wieder anzubieten und die Mannschaft auch zu unterstützen. Obwohl man auch noch mal einen Punkt noch zum Thema Fans. Es ist auch immer wichtig, dass der Verein immer wieder den Dialog mit den Fans sucht. Weil am Ende des Tages, und da müssen wir uns alle dankbar zeigen und auch wertschätzen, das hast du ja auch in dem einen deiner Kuriositäten gesagt, und da pflichte ich dir 100% bei. Es ist ein Privileg, in dieser Pandemiezeit diesen Job auszuführen. Und meiner Meinung nach, es ist einer der geilsten Jobs, die du machen kannst. Und genauso wie ich das hier probiere auch zu vermitteln, habt Spaß an eurem Job, genießt es. Ihr seid Manager, ihr seid Trainer, ihr seid Spieler, ihr habt den geilsten Job der Welt. Und probiert ihn einfach zu genießen. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr viele Spieler machen. Wir sehen es ja auch durch viele soziale Projekte, die Spieler ja auch unterstützen. Auch viele Trainer machen das meiner Meinung nach auch gut, Manager auch. Es sind aber natürlich immer ein paar, die es vielleicht nicht machen. Und da erwarte ich von denen, die es ja machen, dass sie vorangehen und sagen, Leute, jetzt sind wir alle dran, diesen Sport zu genießen, diese Zeit zu genießen, diese Spieltage, dass wir einfach spielen dürfen. Dementsprechend sind da die Fans wichtig. Dialog ist immer wichtig und da glaube ich, sind alle gefordert, diesen Dialog auch zu führen.
Jetzt hatten wir auch schon wieder ein richtig langes, intensives Gespräch. Ja, ich würde jetzt das langsam beenden und Wie immer sollen die letzten Worte, Sätze dir gehören. Hau noch mal raus.
Ja, vielen Dank. Also war wie auch beim letzten Interview, hat mega viel Spaß gemacht, war inhaltlich auch mega herausfordernd und hat einfach Freude gemacht. Ja, nochmal die letzten Worte. Ich wollte nochmal ein, zwei Aspekte nochmal mit einbeziehen. Was viele mich auch immer fragen, ist auch immer dieses immer, was heißt Kadermanagement? Ist ja immer dieses, was viele immer so herausfiltern, ist ja dieses, oh, ein Trainer wackelt, auf einmal zaubert er dann irgendwie Spieler, die null eine Rolle gespielt haben. Ich erinnere mich da einmal zum Beispiel Markus Gisdol, ist ein guter Trainer, allergrößten Respekt, macht das super. Aber was mich gewundert hat, war, glaube ich, bei seinem letzten Spiel hat der Spieler wie Holtby, der null eine Rolle gespielt, wo man sogar gehört haben soll, dass die gar nicht mal miteinander geredet haben. Also wenn man dem glaubt, was die Medien sagen. Und da muss ich sagen, das ist kein gutes Kadermanagement. Es kann nicht sein, dass ein Trainer nicht mit dem Spieler immer wieder im Gespräch bleibt. Natürlich ist ein Spieler genervt. Natürlich sagt ein Spieler, ey, was? Er stellt mich nicht auf. Mich, den Guru, der jetzt alles richten kann, der die Tore macht. Was ist da los? So, vollkommen legitim, dass er das so sieht, der Spieler. Ist aber wichtig, dass du als Trainer dem Spieler erklärst. Das hat systematische Fragen. Die Form stimmt nicht, vielleicht auch die konditionellen Sprintbereiche, die kannst du ja viel auswerten heutzutage. Und du musst dein Kadermanagement so gestalten, dass jeder Spieler wichtig ist. Und da geht es darum, jeden Tag, jedes Mal Gespräche zu führen, persönlich, offen und ehrlich die Themen, die aktuell den Spieler beschäftigen, einzuführen. Und da gibt es ja auch noch ein paar andere Trainer. Glaube ich, genau, das war bei dem Einspiel beim HSV. Es gab auch noch mal ein Beispiel, das hat auch viele irritiert. Das war, glaube ich, das war mal mein Spiel beim KSC. Ich weiß nicht mehr genau, wer der Trainer war, aber dann haben auf einmal Spieler wie Choi und, glaube ich, Durizin und ich glaube, dann noch ein paar andere, die davor gar keine Rolle gespielt haben, auf einmal Entscheidungsspiel. Ob es medial ist, ob es intern über die Aufsichtsräte, da gibt es ja immer diese enge Drähte, sage ich mal. Das weiß keiner, das kann keiner bewerten, nur die Person. Und dann ist klar, dass dann viele sagen, hä, irgendwie ist das unlogisch. Davor spielen die Spieler keine Rolle, werden öffentlich kritisiert. Oder bestes Beispiel, das möchte ich gerne nochmal erwähnen, ist ja dieses Prinzip Schalke. Da haben wir ja das Prinzip, Spieler werden verliehen, weil sie zu schlecht sind, werden dann wieder zurückgeholt, weil man vielleicht keinen anderen Verein findet oder weil vielleicht die Marktpreise Schalke vielleicht nicht mehr so gefallen haben oder den Verantwortlichen, sagt dann aber der Trainer, der gesagt hat, die sind zu schlecht und der auch schon eine Ergebniskrise hat und die öffentlich kritisiert hat, dem sagt man dann, den Spielern sagt man dann, ja, das ist euer Trainer der Zukunft und das ist doch kein Thema. Leute, das ist kein Kadermanagement. Kadermanagement ist, wenn du so allgemein schon, wenn du Spieler verleihst, solltest du sie gar nicht öffentlich kritisieren, ist der erste Punkt. Da muss man die Verantwortlichen kritisieren, weil es ist No-Go. Auf der anderen Seite verstehe ich die Verantwortlichen, dass sie dann natürlich sagen, ja, sie haben jetzt neue Reizpunkte bekommen bei den anderen Vereinen und die könnten, das ist ja immer so, die haben dann einfach die Erwartung, dass der Spieler sagt, ja, das ist jetzt unser Trainer, dem vertrauen wir 100%. Der hat ja eigentlich nur gesagt, dass wir nicht die Bundesliga-Tauglichkeit haben, aber das spielt ja auch keine Rolle, weil wir sind ja am Ende auch nur Spieler, so von dem Credo her. Und dann funktioniert es halt auch nicht, Leute. Und deswegen ist mein Appell, Kadermanagement, sprich mit euren Spielern jeden Tag und auch Manager sind da gefordert. Das reicht ja nicht immer nur, dass der Trainer kann nicht den ganzen Tag mit denen reden. Auch ein Manager, auch wenn er da ein bisschen, ne, die Finanzen mal so regelt oder auch mal ein bisschen Controlling oder in der Marke aktiv ist, aber der wird auch noch mal ein Stündchen Zeit bekommen, vielleicht auch mal mit vier, fünf Spielern da gemütlich in einem Diskurs zu kommen und da auch mal zu adaptieren, wie
Du
geht es dem
meinst aber
Spieler,
jetzt
was ist.
nicht, dass du, also sorry, dass ich nochmal einhacke. Du meinst aber jetzt nicht, dass ich in einer Stunde, also 12 Minuten Zeit pro Spieler, sondern dann mit denen
Nein,
gemeinsam.
nein, 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 nein. Einfach mal in der Stunde, also je nach Tagesbedarf, einfach mal eine Stunde hier, da mal 2 Stunden mit den Spielern redest, halt auf eine Woche verteilt, dass die Spieler merken, und das ist auch das, was Spieler ja auch oft kritisieren. Sie haben teilweise das Gefühl, sie wissen gar nicht, wer ist ihr Ansprechpartner. Das ist leider so, es klingt absurd, es klingt auch komisch und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, es kann ja nicht sein, dass ein Unternehmen, dass die das nicht hinbekommen. Aber die Schwierigkeit ist ja, und da muss man natürlich auch sagen, das sind ja die Entwicklung, weil am Ende ist es ja irgendwie komischerweise so, der Manager, und ich finde es auch zum Teil okay, ich finde es auch legitim, ist am Ende mein Chef oder der Chef von jedem Trainer. Paradoxerweise ist ja so, ein Manager kann ja gar nicht glänzen ohne Trainer und ein Trainer kann nicht ohne einen guten Manager glänzen. Dann frage ich mich, wer hat das entschieden, dass ein Manager der Chef des Trainers ist? Es muss auf Augenhöhe sein, weil meiner Meinung nach können beide nur voneinander lernen und deswegen verstehe ich, das versteht ja auch kein Spieler, warum jetzt der Manager der Chef des Trainers ist, aber der Chef ist dann der wichtigste Mitarbeiter, wird von jedem Verein gesagt, aber irgendwie ist das ja schon irgendwie komisch. Und das kommt ja auch noch dazu, warum Kadermanagement sehr, sehr schwierig geworden ist in den letzten Jahren. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, immer wieder im Diskurs mit den Spielern zu sein, jedem Spieler die Wichtigkeit zu verdeutlichen und zu erklären, es ist gerade einfach die aktuelle Phase und du kannst dich wieder ins Team reinspielen. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, den Spielern auch dann eine Belohnung dahingehend auch anzubieten, dass sie auch Verantwortung übernehmen können, auch wenn sie vielleicht nicht viel spielen, weil sie dadurch ja auch ihre Persönlichkeit verbessern und sie ja auch auf ihre Karriere gesehen sich auch enorm weiterentwickeln können. Und deswegen noch zweiter, letzter Punkt ist wirklich immer, und das ist mir sehr, sehr wichtig, ist einfach eine ehrliche Kommunikation. Auch wichtig, dass man die Kritik auch transparent, offen formuliert. Und für mich ist wichtig Feedback. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was viele merken. Oh, Feedback wird ja immer gerne formuliert, aber es ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass du sehr aktiv im Feedback bist, dass der Spieler das Gefühl hat, er bekommt schnell Antwort. Und das kann auch mal sein, dass ein Spieler vielleicht mal abends anruft und sagt, Coach, wie ist die Situation, wie kann er reagieren? Und da erwarte ich von einem Coach, auch wenn es vielleicht dann vielleicht mal ungewöhnlich ist für einen Coach, dass er dann abends angerufen wird, dass er da einfach dem Spieler das Gefühl vermittelt, er ist für ihn da, er findet für ihn Lösungen und dass man da im transparenten Austausch ja, Lösungen findet auch dann für den Spieler, dass er dann auch seine Leistung anbieten kann in den jeweiligen Matches. Und deswegen einfach eine aktive Feedback-Kultur, da sind auch alle im Verein gefordert. Und ich glaube, das kann auch jeder Verein machen, weil ich glaube, wenn man an die Faktoren denkt, dann kann man echt gut erfolgreich sein.
Das ist doch ein super Schlusswort. Danke dir.
So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs. Der ist jetzt verfügbar. Scrollt mal runter in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ihr findet sowohl direkt beim Produkt alle Informationen als auch auf der Website. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an, schreibt mir und ein paar wichtige Informationen gibt's auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den Online-Kurs.